2 Rückstand. Den muss mega trotzdem. Vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin und herzlich willkommen zum Nach dem Spielgespräch unserer Boys in Brown beim Hamburger SV. Das Derby fand jetzt am Freitag statt um 18.30 Uhr und dem wir 3-4 unterlagen vor 56.400 Zuschauerinnen und Zuschauern. Einmal die Tore in ihrer Reihenfolge, das 0-1 in der 36. durch Manos Sayakas, durch Vorlage von Lukas Daschner, 1-1 in der 44. von Jonas David, 2-1 in der 48. von Bakary Jatta, 3-1 in der 52. von Moritz Heyer, 3-2 in der 71. von Elias Saad durch Vorlage von Lilat Bagarada, 4-2 in der 78. von Jakov Medic, ein Eigentor, und einmal das 4-3 in der 79. von Jackson Irvine durch Vorlage von Marcel Hartl. Also ihr merkt, man kommt mit den ganzen Zahlen ein bisschen durcheinander. Das sind so viele Tore, da hat nur der Kasche beim KSC beim 4-4 mehr zu lesen gehabt als ich. Lass uns einmal jetzt in die Stunde Folge einsteigen. Ich habe auch wieder die beiden Jungs im Gepäck, Jan und Jakob. Moin.
Moin.
Moin, Luca. Hi.
Hi. Wie war euer Wochenende bisher? Ich meine, es war sonnig. Ich hoffe, ihr habt euch das schön genutzt. Ich war auf dem Paddelboot auf der Alster, war spazieren. Und ihr so?
Wir hatten gute Stimmung, glaube ich, ne? Also da war gute Laune unterwegs. Ich glaube, da kann man sich nicht beklagen. Nach dem Freitag mit positivem Ausgang für uns in dem Fall waren wir da, glaube ich, alle gut gelaunt und hatten auch ein paar sonnige Stunden, haben das Wetter genossen. Und das kann man das nicht sagen. Paddeln war ich nicht.
So ist es. Ich glaube, ja. Es gab schon deutlich schlechtere Wochenenden, glaube ich. Wetter war top. Trotz Arbeit am Samstag leicht beschwingt mit dem Derby-Sieg im Rücken. War auf jeden Fall ein entspanntes Wochenende. Heute noch ein bisschen beim Marathon, beim Haspa-Marathon hier in der Stadt gewesen. Läuft.
Also bist du gewesen? Bist du mitgelaufen, oder?
Nee, ein bisschen zum Gucken.
Ein bisschen gewesen. Ich wollte gerade sagen, der Mann und laufen.
Ihr meint ja, ihr wart ja beide auch im Stadion. Wie war euer Spieltag? Bestimmt auch so wie die meisten, schnell Feierabend dann los, ne?
Ja, in der Tat. Für die größte Herausforderung war ja eigentlich noch so ein bisschen durch den Bahnstreik irgendwie richtig oder pünktlich zum Stadion zu kommen. Das war aber zum Glück alles kein Problem. Jan, wir haben uns ja dann vorm Stadion auch getroffen und dann langsam eingefunden auf unsere Plätze. Und es war vorm Spiel, ich glaube, da spreche ich für alle Parteien. Man hat einfach gemerkt, was sich da die letzten Tage und Wochen so ganz allmählich angebahnt hat. Das Setting war ja geisteskrank, ausverkauftes Haus, bestes Wetter das 10. Stadtderby im 5. Jahr 2. Liga. Wir haben es ja im Vorfeld besprochen, es hätte ja brisanter nicht sein können.
Kann man so unterschreiben tatsächlich. Ich würde auch sagen, also Brisanz war da, man hat gespürt, wie wichtig dieses Spiel tatsächlich für alle Seiten ist. Spannung lag in der Luft. Also es war richtig, richtig schön, man ist da reingekommen. Da war eigentlich schon Gänsehaut. Von daher, es hat richtig Bock gemacht, da anwesend zu sein.
Ja, absolut, sehe ich genauso. Gerade weil, auch wenn ihr, oder ich sage mit ihr, meine ich jetzt nicht euch zwei, oder auch generell von HSV-Seite auf die Mannschaft sehr viel Kritik kam in letzter Zeit, bin ich trotzdem noch der Meinung, dass das noch eine relativ gute Mannschaft ist. Und gerade mit dem Lauf, den wir noch hatten, trotz der Niederlage gegen Braunschweig, geschenkt. 30 Punkte sind 30 Punkte in der Rückrunde.
Ja, absolut.
Dass man da schon was erwarten konnte. Und das, was wir, glaube ich, das hatten wir kurz off-tape kurz besprochen, dass wir uns, glaube ich, einig waren, dass das jetzt das beste Stadtderby, das beste, meine ich jetzt einmal auf dem Platz, auf Augenhöhe und auch neben dem Platz auf der Tribüne nochmal wie das beste Derby in den letzten 5 Jahren Zweitliga war.
Ja, spielerisch auch. Also das, was da beide Mannschaften abgefeuert haben, von Anfang an, der HSV mit überraschend starker Zweikampfhärte, auch statistisch tatsächlich in den Zweikämpfen sogar besser gewesen. Eigentlich war das eher eine Statistik, die in den letzten Jahren eher bei Pauli lag meistens. Und da hat man richtig gesehen, Man hat sich gegenseitig versucht, über die Stärken des jeweils anderen zu definieren und ein richtig offenes Spiel daraus kreiert. Also kein 4-0, kein 3-0, sondern dann tatsächlich komplett auf Augenhöhe. Man hat wirklich gesehen, warum die beiden Teams so weit vorne stehen und warum Pauli so eine geile Rückrunde gespielt hat und warum der HSV eigentlich verdienterweise immer noch auf Platz 3 steht und nicht abgerutscht ist, weil man eben da gesehen hat, das sind zwei der besten Teams der Liga.
Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es gab ja auch online, wurde dazu ein bisschen, ich glaube, ein bisschen breiter getreten, als es wurde. Habt ihr von diesem Sticker-Gate mitbekommen am Urbeseeler Fuß?
Ja.
Was ist eure Meinung zu?
Jakob, soll ich? Willst du?
Ich muss tatsächlich gerade passen. Ich habe davon gar nichts mitbekommen.
Doch, hast du. War bei uns in der Gruppe, mein Süßen, aber gar nicht schlimm. Mit dem Statement, Uwe hat eine Pediküre bekommen, fand ich schwierig. Also ich finde, am Ende des Tages gehört Aktion beim Derby mit dazu. Ich glaube auch, bei allen anderen Sachen, die um Stadion und zum HSV gehören, hättest du es da gemacht, wäre es gar keine große Rede gewesen, sondern einfach nur eine typische Derby-Aktion. So kann man halt irgendwie sagen, vielleicht ein bisschen makaber und unangebracht, weil es eben irgendwie ein Denkmal für jemanden ist, der mittlerweile verstorben ist. Muss es nicht unbedingt sein. Am Ende des Tages ist es ein Derby, da ist Feuer drin, irgendwie gehört das dazu. Wir haben ja damals auch mal, nicht wir, sondern der HSV, die Jungs haben damals auch mal irgendwann bei euch diesen großen Stein, der vorne am Parkplatz ist, auch mal mit unseren Farben markiert. Von daher, das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert auf einer Seite. Von daher grundsätzlich okay, irgendwas zu machen.
Ja. Entschuldigung, dazu noch einmal erwähnen, dass man, einige werden sich noch erinnern, dass man auch aufs Trainingsgelände von St. Pauli eingebrochen ist und die Torpfosten bemalt hat. Das, also ich fand es lustig, aber gut, manche nehmen es ein bisschen engständiger, als es ist. Und 2007 wurde der Urbeseeler Fuß ja auch schon mal braun-weiß angemalt, für die Älteren, die sich erinnern, 2007. Ja. Und ja, im Großen und Ganzen so, ist es jetzt nur ein paar dumme Aufkleber, kann man schnell wieder wegmachen, ist jetzt nichts Großes passiert, ist jetzt keine Grabschändung, wie manche es da online irgendwie geschrieben haben, weil das Grab ist von Ursula ganz woanders. Ich glaube, man weiß auch, glaube ich, nicht mal, wo das ist. Also richtig grob hat man es, glaube ich, nicht kommuniziert,
Doch, man weiß, man kann es finden.
Okay, ja, okay, aber
es ist ausgeschildert.
Also ist jetzt nicht meine Baustelle, so, ich habe jetzt kein Interesse daran, da irgendwie jemand, also, ne, klar. Aber im Großen und Ganzen kann man dazu sagen, dass innerhalb des St. Pauli-Kosmos Uwe Seeler sehr geschätzt und respektiert ist und bei uns gerne gesehen ist. Also, wenn man dadurch irgendwas unterstellen will mit Respektlosigkeit, wie auch, ja, vielleicht ist er so, weil er mittlerweile verstorben ist, ich verstehe es, aber im Großen und Ganzen kann ich mich darauf einigen, dass Uwe Seeler, wir mögen ihn ja auch, so ist es ja nicht.
Ja, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, Jan, weil du es gesagt hast, es ist ja richtig, das Bild war drin. Und es ist mir gar nicht so, aber ich muss auch sagen, also was daraus gemacht wurde im Nachhinein, also was man so in den Kommentaren sieht, von wegen Grabschändung oder Respekt vor Toten. Man muss ja immer auch bedenken, ich meine, diesen Fuß gab es ja auch noch zu Lebzeiten oder schon zu Lebzeiten. Also es ist ja kein explizites Denkmal, wie zum Beispiel diese Hermann-Rieger-Statue, die da oben vorm Arena-Shop steht. So, das ist ein Denkmal. So, das wurde ihm ja noch zu Lebzeiten da unten hin verpasst, der Uwe Seeler-Fuß. So, von dem her ist so, ne, ist eine Aktion, die, Jan, hast es ja schon gesagt, ist irgendwo, das bringt das Derby mit sich und finde ich jetzt, kann man so abstempeln und gut ist.
Kommen wir zum nächsten Aufreger, das hat sich innerhalb des HSV-Kosmos ein bisschen als Verschwörung angeraunt. Ein Schiri aus Bremen.
Ja, auch bei uns.
So ist es.
Anfangs.
Ja, das ist mal klar. Also, an sich ist das so, würde man damit verlieren, ist der Bremer auch mit Schuld, weil Connection mit St. Pauli. Und wenn man gewinnt, ja, ist doch alles fair abgelaufen, ist alles gut.
Ja, kann man, da war ganz viel 50-50 dabei. In der Summe hat aber echt ein gutes Spiel gepfiffen. Und gerade auf HSV-Seite kann man jetzt nicht behaupten, dass der Pauli bevorteilt hätte oder andersrum. Von daher, gute Leistung. Ist voll okay gewesen.
Ja, das kenne ich aber auch von unserer Seite, weil wir, glaube ich, in der letzten Saison in der Rückrunde, ich glaube, 4, 5, 6 Spiele mit dem Schiedsrichter aus Rostock hatten, wo auch viele das Gleiche gesagt haben, was ihr über den Bremer sagt. Hm. Ja. Weißt du, Schiri aus Rostock pfeift unser Spiel. Wir machen ja gerade so einen Mega-Run hier auf die Aufstiegsplätze. Auf einmal aus dem Nix kommt hier Sandhausen in der 92. Minute macht das 1-1 oder Nürnberg in 90+4 macht das 1-1. Das sind wieder 4 Punkte, die fehlen und da. Und da. Also ich dachte, ich hatte auch mega die Hasskappe drauf, aber irgendwann so gesehen, so irgendwann das mal abgesetzt und sagte, ey, guck mal, der hat dieses Spiel das und so ordentlich gemacht und das so gemacht. Das kann man so verstehen, weil wenn man aufgeladen ist und sauer ist und wie auch immer, dass man ein paar Sachen übersieht, so, aber muss man davon weg, also mittlerweile sind die Schiris mittlerweile so Profis genug, denke ich mal, dass man noch ein bisschen Vertrauen in die Leute haben muss.
Ja, ich finde es nur, also 100%ig stimme ich dir zu, ich finde nur vor so einem Spiel, ich meine, du kannst dir den Schiedsrichter aussuchen, den du da hinschickst, Und umgehe es doch einfach, dass es überhaupt zum Thema wird, und schick da einen anderen hin. Ich weiß, wir hatten es bei uns in der Gruppe, schick doch einer, der wirklich, also den HSV, glaube ich, noch nie gepfiffen hat, weil er eben aus Hamburg kommt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Patrick Ittrich ist ja so Hamburger, ja, der Hamburger Erstligaschiri. Hätte einen Hamburger zum Derby geschickt, hätte ich das ganz sympathisch gefunden, aber gut.
Oder sonst machst du es wie die großen griechischen Vereine in den Derbys, hast du einen aus dem Ausland, der davon keine Ahnung hat und das pfeift das dann.
Ist heute übrigens wieder, gut, dass du es sagst, heute ist nämlich wieder Griechenland-Derby und es pfeift, glaube ich, Stieler, also ist ein deutscher Kinder.
Guck, dann kann man auch vielleicht jemanden aus, keine Ahnung, aus Österreich holen oder aus Dänemark oder aus Schweden oder so. Das wäre vielleicht mal eine Idee, so um so einen Blödsinn mal vorzubeugen. Ja. Kommen wir zum Spiel. Bei euch hat sich einiges getan. Dompe, Meffert, Heyer sind neu drin in die Startelf. Wie ihr, glaube ich, im VDS oft genug erwähnt habt, 4-3-3. Stiefel ändert sich nicht. Tim Walter bleibt sich treu.
Ja.
Und bei uns mit Aremu, der wieder fit ist, rein für Metcalf, so einem 5-3-2 bzw. 5-2-3, Hartl ein bisschen nach vorne zurück gependelt ist. So, das kann man so auslegen, wie es ist. Wie war so eure Gedanken so zur Aufstellung, zum Start? Gutes Gefühl?
Was meint ihr? Gutes Gefühl, also erfrischend, dass Meffert wieder da ist. Wir haben es ja in der letzten Folge auch gesagt, so dass diese Säulenspieler Schonlau, Meffert extrem wichtig sind. Dementsprechend sehr gut, dass Meffert wieder in die Startelf gerückt ist. Und man merkt einfach, dass das Mittelfeld auch unter ihm einfach sehr, sehr oder deutlich geordneter ist. Für mich, um ehrlich zu sein, ob es überraschend ist, weiß ich nicht, aber Sonny Kittel wieder mit einem Startelf-Einsatz. Wir haben ja letzte Woche gesagt, dass wir seinen Einsatz generell irgendwie so ein bisschen schwierig sehen, aber auch er ist halt auch wirklich so eine Überraschungstüte geworden. Du weißt nicht, ist er gut oder, also er ist entweder gut oder er spielt halt eher so Durchschnitt mit Tendenz zum eher schlechteren. Aber ich muss sagen, er hat echt ein sehr solides und erwachsenes Spiel gemacht. Und ansonsten, ja, der Rest der Mannschaft hat sich ja eigentlich von selbst wieder aufgestellt.
Eben. Du hast gerade schon gesagt, Sonny Kittel nicht überraschend in der Startausstellung, aber überraschend gut in der Startausstellung tatsächlich.
Ja.
Ansonsten kaum Überraschung, dass Haier zurückkehren würde, war über kurz oder lang abzusehen, dass das eben der angestammte Rechtsverteidiger ist.
Ja.
Ich fand schade, dass Katterbach nicht wieder die Chance bekommen hat. Der war aber auch zuletzt nicht so stark, von daher ist es in der Summe in Ordnung, dass er nicht spielt. Und dementsprechend die beste Elf, die wir auf den Platz schicken konnten. Abgesehen von Dompe hat mich doch jetzt niemand wirklich signifikant enttäuscht in der Startausstellung, im Spiel auch im Großen und Ganzen. Der war dann irgendwann sehr, sehr unglücklich, als der HSV diese erste Sturm- und Drangphase dann hinter sich hatte, war er wirklich abgemeldet.
Wenn man jetzt so den Spielverlauf, die erste Viertelstunde so sich anguckt, im Grunde war es ja schon ein ordentlicher Schlagabtausch, ne? Also
ja.
ging die Richtung, ging nach links, ging nach rechts. Also es war schon, man konnte einiges erwarten dann vom Spiel, ne?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem für uns eigentlich untypisch, dass du gerade in so einem Spiel gut und schnell reinfindest. Eigentlich ist das ja wirklich immer so ein bisschen eher so diese Abtastphase, gerade diese ersten 15, 20 Minuten hattest du in dem Spiel gar nicht. Und wir waren wirklich, haben zwar noch keinen Hochkaräter gehabt, der kam dann, glaube ich, erst irgendwie 17., das war der Schuss von Sonny, aber ansonsten sehr gut im Spiel gewesen, schon das eine oder andere, was sich da angebahnt hat, was vielleicht möglich ist. Ja, aber du sagst es, ne? Auch bei euch war es ja so, dass man gemerkt hat, warum man da 10 Wins aus 10 Spielen geholt hat.
Dann wurde es ja so, diese, ich sag mal so, ab Minute 10, 12, 13 wurde man langsam besser, also wir wurden langsam besser.
Ja.
Und dann fiel ja auch schon das vermeintliche 1-0 von Dapo Afolayan. Wurde nicht gegeben. Im Grunde war es ja so, Afolayan hat Muheim den Ball abgeluchst, zieht zum Tor, Arm geht raus. Muheim nimmt das Geschenk quasi mit. Also weil es ja schon Richtung, es war schon Kopfhöhe, ne? So,
mhm.
Ne? Und wenn man das Ding mitnimmt, lässt er sich fallen, dann wird das auch als Foul gewertet. Und in dem Sinne, so wie ich das jetzt rausgelesen habe, ist jetzt eine 50-50 Entscheidung. es gibt Leute, die geben den nicht. Und da der Jablonski den so vor dem Torschuss schon gepfiffen hat, gibt es den VAR nicht. Deswegen ist es da ein Cut und es geht weiter.
Ja, ich finde es eine Katastrophe, dass du, ich weiß nicht, im wievielten Jahr wir sind mit dem VAR, dass du als Schiedsrichter in so einer Situation, ich meine, es war ja schon eine Aktion am 16er, es war nicht irgendwo Mittelfeld und es war ja danach absehbar, dass daraus eine Torschuss entsteht. Lass das Spiel auch laufen, so wie du es sonst auch machst, in 100 anderen Situationen und danach kann es sich auch angeguckt werden. War jetzt in dem Fall positiv für uns, dass er vorher gepfiffen hat und es einfach nicht mehr dieses Recht gab oder diese Möglichkeit, sich das anzuschauen. Aber ich kann es nicht verstehen, dass das dann so, ich meine, ein vermeintliches Tor einfach nicht mehr überprüft werden kann, nachdem du eigentlich ja genügend Erfahrung mit dem Videoschiedsrichter jetzt hast, hätte man das weiterlaufen lassen müssen, meiner Meinung nach. Und danach kann man das entscheiden.
Seid ihr für VAR abschaffen oder behalten?
Naja, abschaffen, bitte.
Abschaffen.
Okay, gut, dann sind wir drei einer Meinung. Kurz darauf ging es für uns halt positiv weiter. Hätte Lukas Daschner das jetzt freistehend vor Heuer Fernandes das Ding irgendwie sauber kontrollierter unterbekommen, wer weiß, wie es dann weitergelaufen wäre, aber die Chance hat er auf dem Fuß. Man war schnell spielbestimmender und nach einer halben Stunde hat dann Zajakas hochverdient das 1-0 erzielt zu dem Zeitpunkt, weil man da mehr in Aktion war. Umso ärgerlicher dann, dass man, also so fand ich das, dann das 1-1 kurz vor der Pause dann gefallen ist, weil man dann zu blöd war, richtig zu klären. Also der Ball kam irgendwie ein, zwei, dreimal in den 16er, Köpfen hin und her, und wir stehen da alle oben und schreien runter, schießt das scheiß Ding doch endlich weg. Entschuldigung, wenn ich hier piepen muss, muss ich nachher mal gucken, muss ich mal fragen mit meinem Anwalt. Aber auf einmal hat dann der David sein, und dann haut er so ein Ding dann raus, so, uff, ja gut, selber schuld.
Macht der Sonntagsschuss, ne? Ein Sonntagsschuss am Freitagabend. Kurz, um die Aktion da vorher einzuordnen, das 1-0, es kam genauso in diese Phase, wo der HSV ein bisschen abgebaut hat, wo man gemerkt, okay, das Spiel läuft, Pauli wird gerade ein bisschen besser und hat auch das Chancenplus auf seiner Seite gehabt, dementsprechend Führung auch absolut okay. Und da war es eigentlich schon wieder so ein bisschen, wo ich mich gefragt habe, so, wo sind wir denn mit dem Kopf und wo sind wir denn eigentlich, was wollen wir denn heute wieder in diesem Spiel erreichen, so ein bisschen. Mir hat es einfach gefehlt an dieser Einstellung, Wille, Spritzigkeit. Und das hast du einfach wieder gemerkt, dass Pauli einfach den Ticken wacher in den Zweikämpfen ist und es einfach ein bisschen mehr möchte. Sie belohnen sich dann folgerichtig auch einfach mit dem 1-0. Und umso wichtiger, glaube ich, das kann ich, glaube ich, aus HSV-Sicht so sagen, wenn du dieses 1-1 da so nicht machst, dann gewinnst du dieses Spiel auch nicht. Weil mit einem Rückstand in die Pause zu gehen und einfach auch dieser Zeitpunkt, du warst ja noch gefühlt so im Torjubel, als es dann in die Halbzeit ging und dieses Mindset einfach, das war ein kompletter Gamechanger. Das war das erste Tor von David tatsächlich. Wusste ich so auch nicht, hätte man mich gefragt, hätte ich es nicht gewusst, aber das erste Tor in der Liga für den HSV. Und er ist ja, wie du schon gesagt hast, kommt nicht oder nicht gut weggekommen in der letzten Zeit. Auch bei mir nicht. Ich habe es ja auch gesagt bei unserem Vorgespräch, dass David da ordentlich Muffensausen hat. Ausverkauftes Haus, der Gegner. Aber
überhaupt nicht, ne?
Ja, hat da ein Tor rausgehauen, was er, glaube ich, vielleicht so nur einmal in seiner Karriere macht.
Und das war auch schön anzusehen, muss man sagen, auch von oben. Ja. Vielleicht hat er jetzt dieses Muffensausen hier ab jetzt ja irgendwie abgelegt. Ich meine, wenn du so ein Ding machst, die ganze Menge rastet aus und du bist voller Adrenalin, stellst dich da irgendwie da vor die Tribüne und lässt da quasi den Hulk raushauen und dann bist du da unter Strom und dann kann ich mir vorstellen, dass das wieder so ein Klickmoment ist für so einen Spieler wie ihn, so einen jungen Spieler, der sagt, ey, jetzt.
Das ist halt auch geil für ihn, so als in Hamburg, ich glaube sogar, dass er hier geboren ist, aber ausgebildet, und das ist ja so ein bisschen das, wovon man eigentlich immer träumt und wofür du ja auch Fußballer wirst. Ne? Wenn du ihn vielleicht mal in 20 Jahren fragst, so, was waren ja deine geilsten Momente, dann glaube ich, ist dieser Strahl und dieses Tor da ganz weit mit oben drin.
Genau, das war ja bei uns ja mit Finn Ullebecker ja genauso. Auch so ein Junge, der kommt dann auch aus der Jugend, auf einmal macht er im Derby das Tor.
Ja.
Und das ist also, ich weiß nicht, 19, 20 oder was, und gerade so ein, da trainierst du auch für, da lebst du für.
Dafür wirst du Fußballer, ja.
Dafür wirst du Fußballer, wenn du in deinem Ausbildungsverein im Derby ein Tor schießt und am Ende des Tages, und dann, wenn du noch gewinnst noch, dann ist es ja umso geiler.
Ja, unbezahlbar, ja.
Ja, ja. Dann bist du auch ein Held. Das ist dann auch Punkt. Das wird dir niemand vergessen. Okay, erste Halbzeit ist jetzt rum. Kann man zusammenfassen. Also im Grunde, wir hatten schon ein bisschen, wir waren schon, wie gesagt, so zwei Dritteln mehr im Spiel. 1:1 ist jetzt gewesen. Sonntagsschuss, okay. Und die zweite Halbzeit begann ein bisschen Verspätung. Es gab ja zuerst in der Nordkurve ordentlich Rauch. Und danach im Gästeblock wurde der Jahreswechsel einmal vorverlegt und man hat es knallen lassen. Bei uns im Blog auf millanton.de gibt es den schönen Absatz zu, also wenn man einmal die Taktikanalyse von Tim einmal sich durchliest, ich werde den dementsprechend nochmal verlinken. Einen Absatz, der heißt, die 9 Minuten des Grauens nach der zweiten Halbzeit, also nach Beginn der zweiten Halbzeit. Das 2:1 in der 48. wo Schonlau von links einmal rüberzieht komplett, Karol Metz lässt ihn über sich fliegen, erwischt Paccarada auf dem falschen Fuß und da steht halt Bakary Jatta und knallt das Ding dann rein. Würde ich mal jetzt auch so sagen, es war ein hätte nicht passieren müssen, wenn man da ein bisschen, also es war ein Fehler, war ein individueller Fehler, Punkt.
Ja, Flanke von Schonlau sollte da ja auch nicht hin, sind wir uns ja auch einig. Der sollte ja irgendwo da ins Zentrum, ich weiß gar nicht, wer da jetzt in der Mitte genau war, ob es Glatzel war, aber irgendein Kopfballspieler suchend, und dann rutscht das Ding durch. Wie gesagt, Paccarada wird da irgendwie, kannst du auch, finde ich, ihm nicht so richtig einen Vorwurf machen. Klar, kannst du immer irgendwie damit rechnen, dass das Ding durchrutscht, aber dann bounced er da nochmal auf und so, ja, und dann steht halt Jatta da, schiebt ein und das irgendwie alles innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, ja.
Ja, Jatta allgemein auch der, ich glaube, in der zweiten Liga einer der Spieler, der am schwierigsten zu verteidigen ist, weil man einfach überhaupt kein Gefühl dafür hat, was er jetzt eigentlich macht. Und es ist einfach so. Und mit dem Tempo, was er da tatsächlich an den Tag gelegt hat und mit dem guten Sprint, den er da angezogen ist, da kommt er halt vorbei, da überholt er dann, also dann geht er dann Paccarada vorbei, der ihn gar nicht mehr so richtig sieht und kann dann da einschieben. Ein anderer Spieler, der wäre da gar nicht in der Situation gekommen, weil das Tempo fehlen würde. Sowas kannst du halt, so ein Glück hast du dann auch nur, wenn der Jatta steht.
Aber kurz darauf musste auch Bakary Jatta behandelt werden, weil der Paccarada ihn da auf... Und gerade, weil das ja so ein individueller Fehler war, womit, ich gehe mal davon aus, dass Paccarada damit nicht gerechnet hat, dass Karol Metz den Ball durchlässt und auf einmal ein Bakary Jatta mit seinem Tempo da auf einmal auftaucht und er versucht noch irgendwie zu intervenieren, ihn da am Fuß oder hinten am Fuß erwischt, der noch gelbartig sich gelb abholt, wo ich auch von vielen, also von HSV-Seite auch gelesen habe, dass es auch rot hätte sein müssen, wo ich auch gelernt habe, guck mal, Fuß war nicht durchgestreckt, absichtlich war es jetzt auch nicht.
Gelb. Er wollte halt das Tor verteidigen, ne? Weil es ist halt so, macht Paccarada nichts, sagt man, warum schmeißt du dich da nicht rein? Also von dem her, ich finde das okay, das mit Gelb zu machen. Er wollte ihn jetzt da ja nicht vorsätzlich verletzen, sondern die Aktion galt im Ball. Ja, da konnte er nachher ja auch weiterspielen, also von dem her.
Aber dann immer so lange.
Also ja, er wurde dann ausgewechselt, ja, genau. Und ich weiß auch gar nicht, ob es da schon ein Update gibt zu seiner Verletzung. Ja, ist für mich auch keine rote Karte. Wäre auch einfach deplatziert gewesen.
Ja, vor allem muss man auch sagen, das Tor fällt ja auch. Wenn das Tor nicht fällt und der Ball wegen des Fouls zum Beispiel drüber gehen würde, da könnte man dann drüber sprechen, ob man dann nicht vielleicht dann über eine rote Karte und Elfmeter nachdenkt. So in der Summe finde ich jetzt, Tor fällt schon unglücklich genug, ist die gelbe Karte so vollkommen in Ordnung. Und zum Ausfall von Jatta, soweit ich mich jetzt entsinnen kann, habe ich gelesen, dass er vielleicht sogar schon nächstes Wochenende in Magdeburg wieder fit sein kann.
Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Sponsor der KWDR Kreativbrauerei. Ich möchte euch hier das Dominica vorstellen. Das Dominica Double Dry Hop Pale Ale schmeckt, wie der Name schon sagt, nach Karibik. Es sind 6 verschiedene Hopfensorten, die für ein fruchtig-tropisches Aroma sorgen. Und parallel dazu macht der moderate Alkoholgehalt seine Leichtigkeit das Dominica zu einem Bier, das man in der warmen Karibik-Sonne Hamburgs genießen möchte. Am liebsten am Elbstrand oder in einem der zahlreichen Parks in der Stadt. Oder sogar auf einer Lieblingsinsel eurer Wahl in der Karibik. Mehr Infos findet ihr unter kwida.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und bitte denkt daran, Biere und andere alkoholische Getränke moderat und bewusst zu genießen. Werbung Ende.
Kurz darauf, also wirklich 3-4 Minuten später, kam auch schon das 3:1. Und da muss man so sagen, so, das ist so ein Tor, das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Das Ding wurde nicht, also... es kommt aufs Tor, wieder zurück und dann steht, wer hat denn was getorkt?
Moritz Heyer.
Heyer, genau, Heyer. Ich hätte dann da frei vorm, ich hätte das ja frei vorm Torwart und kann das Ding einschieben.
Ist, einfach so. Ist für mich genau so eine Aktion eigentlich. Ballaktion, ich weiß gar nicht, wer hat den Ball geholt? Reis. Also Reis hat die Flanke geschlagen, aber es war so im Mittelfeld den Ball erobert. Dann schnell geschaltet, das ist das, was der HSV auch die Saison über echt gut macht. Pauli dann halt hinten unsortiert gewesen. Und dann ist das so ein Moment, Vasil hält da mit einer, also wirklich krassen Parade den Kopfball von Glatzel, wo du sagst, okay, bei, weiß ich nicht, wahrscheinlich den anderen Torhütern in der zweiten Liga rutscht das Ding gleich rein. Und dann hast du eigentlich, ich glaube, drei Paulianer im Strafraum. Die Strafraumbesetzung ist eigentlich gut. Aber es ist keiner da, der irgendwie da gallig reingeht und sofort reinspritzt, sondern es ist Moritz Heyer, der gar nicht so geil zum Ball stand, muss ich sagen, und den dann da irgendwie reinmurmelt. Also ja, da war halt das Momentum halt komplett auf unserer Seite und das war halt, glaube ich, also so ein extrem wichtiges Ding, dich da mit nach so kurzer Halbzeit schon mit zwei Toren aufzusetzen.
Ja. Ja, zumal auch die Seite bei Pauli dann viel zu offen ist. Ja. Reis kann da die ganze rechte Seite belaufen, ohne dass er gestört wird. Und Robert Glatzel, da weiß jeder, der hat wirklich auch kein starkes Spiel gemacht. Aber wenn der in eine gute Kopfballposition kommt, ist der eigentlich fast nicht mehr zu verteidigen. Und da springen tatsächlich auch, Medic war bestimmt mit dabei, ich weiß nicht, wer noch mit dran stand, einfach auch wirklich ins Leere gegen Robert Glatzel und der schafft es, einen guten Körper zu bringen. Jakob, du hast es gerade schon gesagt, Vasil hält ihn wirklich sehr, sehr gut. Und Mohaja schafft es dann irgendwie aus dubiosem Winkel trotzdem den Ball gut einzuschieben und der Zugriff fehlt am Ende.
Ja, Nicola Vasil ist auch nicht umsonst einer der, also laut Statistik, einer der besten drei Torhüter der zweiten Bundesliga. Ja. Ja. Also was der manchmal so manchmal unüberwindbar. Und jetzt ist jetzt 3-1. Was ich aber dazu noch sagen muss, das war echt ein Dämpfer, auch für uns, die da in der Kurve standen. Was ich aber sagen muss ist, und jeder St. Pauli-Fan, der da im Stadion war, der weiß das, nach dem 3-1 wurde nochmal eine Schippe draufgelegt. Also man hat wirklich nochmal Gas gegeben und wirklich nochmal alles nochmal rausgeholt, weil man gemerkt hat, okay, das war jetzt Pech, das war jetzt blöd, aber die Mannschaft kann das bestimmt noch wuppen oder irgendwie aufholen. Das ist ja auch geschehen kurz darauf, also nach 60 Minuten gab es einen Wechsel. Elias Saad und Metcalf kamen rein für Aremu und Afolayan, genau. Und ab dann hatte ich das Gefühl, das Spiel hat nochmal komplett gekippt. Also, und das war zu unserem Gunsten. Was dann Metcalf und Saad dann gemacht haben, das war nochmal wirklich, also du hast das Spiel, also das ist von links nach rechts komplett gekippt. Also komplett Gegensatz. Bevor wir da weiter drauf eingehen, Jatta, der dann diesen Hackentritt dann bekommen hat, von Pakaradas ausgewechselt worden, wie wir jetzt erfahren haben, der könnte nächste Woche wohl wieder spielen. Kurz darauf, Elias Hart in seiner ersten Aktion, schon der auf Metcalf gibt, knapp am linken Pfosten vorbei. Und ab dann kamen so 10 Minuten, also...
Das hat sich so aufgebaut.
Ne? Das waren gefühlt in 10 Minuten so drei Dinge, die waren mega gefährlich und denken so, das hätte jetzt ein Tor sein können.
Ja, weil ich fand nämlich eigentlich, also man hat wirklich gemerkt, wie sich das, ne, eben auch so aufgebaut hat. Du machst in der 52. das 3-1 und danach dauert es 20 Minuten, bis wieder was passiert, was ich eigentlich einen langen Zeitraum finde, so in der zweiten Halbzeit. Und dann hast du aber, ja, wie gesagt, mit dem Wechseln gemerkt, da ist nochmal frischer Wind einfach auch bei Pauli. Und wir verteidigen es dann halt einfach zu naiv und zu luftig dann in der Situation. Es darf dir nicht passieren, dass du im Zuhause mit einer 3-1-Führung mit einem Pass ausgehebelt bist und eigentlich keiner deiner Verteidiger, David und auch Schonlau, hatten ja nicht den Ansatz einer Chance, Saad da noch einzuholen. Und der schiebt dann cool ein vor Heuer. Heuer fand ich da in der Aktion auch, ne, stark, dass er da überhaupt noch irgendwie rankommt an den Ball. Aber ja, dann steht es auf einmal 71. und es steht 3-2.
Ich hätte sogar noch kurz noch gedacht, dass er noch rüberschiebt zu Daschner, weil er auch im Rückstand stand. Ja, aber dann auch dann irgendwie noch diese Lücke noch findet und dann noch am Heuer das noch runterschiebt, also in das kurze Eck, er war ja auch noch dran und das hätte er noch nicht treffen können.
Muss man aber auch sagen, für mich Elias Saad tatsächlich da der Spieler, der das Spiel wirklich mit am maßgeblichsten eigentlich noch bewegt
absolut,
hat.
Also
die Chancen, die er sich rausgespielt hat, Chancen, die er rausgespielt hat, insgesamt auch für seine Mitspieler. Das Tor, Also der hat da wirklich gezeigt, weshalb man ihn dann tatsächlich aus Norderstedt geholt hat. Ja, eigentlich auch ein Mann gewesen, wo man dachte, vielleicht auch eher einer für die zweite oder mal für 10 Minuten. Aber der hat das Spiel, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr gut gedreht. Sehr, sehr auf links gedreht oder auf rechts gedreht in dem Fall. Und tolles Spiel von sich gezeigt. Und da war ich schon, fand ich nicht gut, dass der so gut war dann.
Also ich hoffe wirklich, dass es jetzt nochmal ein Aha-Moment für unseren Trainer Fabian Hützeler war, dass er ab jetzt wirklich öfter mal spielt. Wir hatten auch ein Halbjahresgespräch bei unserem Podcast, wo wir über die Nationalen auch gesprochen haben. Ich war ja auch im Trainingslager in Spanien, habe mir das Spiel auch angeguckt. Und Elias Saad ist halt so einer, das hatte ich damals in der Folge auch gesagt, es wirkt so, dass er sich sofort eingefunden hat.
Ja.
Der ist sofort ins System rein, so wie ein Zahnrad das andere Zahnrädchen, das hat sofort alles gefunkt. Und ich war bis zum Spiel irritiert, warum er halt nur bei der zweiten Mannschaft da ist. Ich verstehe, vielleicht hat man noch einen zu großen Kader, vielleicht hat man nicht Gelegenheit irgendwie gesucht, weil, und ich meine, wenn du jetzt 10 Spiele in Folge gewinnst, dann so, ne? 10 Spiele in Folge gewinnen. Also.
Ja, ja.
Ich hoffe, dass das jetzt nochmal so ein Aha-Moment war. Und auf jeden Fall bin ich mega happy für Elias Saad. Und wenn wir jetzt da so weitergehen, kurz darauf halt, war wirklich Eric Smith, wie wir ihn ja aussprechen bei uns, weil er aus Schweden kommt. Das war wirklich so mit der dieser Fußspitze hat ein bisschen was gefehlt, dann hätte er vielleicht auch ein 3-3 stehen können.
Das war also die Aktion auch, also wie das Ding da am Pfosten dann vorbeirauscht. Ich glaube, jeder, der da im Stadion war in dem Moment, eigentlich siehst du das Ding schon reinfallen und ja, weiß ich nicht. Und du fragst dich dann so eigentlich so ein bisschen, wie konnte das eigentlich passieren? Weil nach dem 3-1 war eigentlich wirklich so, dass das Feeling wirklich so, okay, wir haben das Ding eigentlich im Sack, weil das Momentum war wirklich ja komplett auf unserer Seite. Es hat alles funktioniert. Und ja, mit dem 3-2 und eben dann halt dieser Chance, so hat sich das einfach so komplett geswitcht. Und das war so eine Aktion, das wäre ja so typisch gewesen. 3-3 und dann, glaube ich, ist nochmal richtig La Paloma für die Restspielzeit. Aber so mache ich 3 Kreuze, dass das Ding da nicht ins Netz fliegt.
Dann kann man aber noch einen Dämpfer quasi. Das war, Bennis hat einen hohen Ball verlängert auf Kittel, war das. Und er zieht halt in den 16er und er hat ja geflankt und wäre Medic nicht da gewesen, dann wäre Königsdörfer da gewesen. Also ja. So habe ich das jetzt gesehen. Also ich glaube, das wäre, also ich will jetzt nicht sagen, mir ist ein Eigentor lieber von Medic als von Königsdörfer, ob es jetzt auf seine Kappe geht, das Tor. Aber das war schon unglücklich. Es war ein Dämpfer, das 4-2 auf jeden Fall.
Definitiv. Das war halt auch wieder so eine Situation, wo man überrascht war, weil eigentlich Pauli ja sehr, sehr gut stand hinten in der Summe. Und man da wirklich ein Gegentor bekommt, wo man sich denkt, schon wieder so ein individueller Fehler, etwas Unglück wie das Spielglück beim HSV. Weil du hast schon sehr gut gesagt, da kommt nämlich der Querschläger, den vorher sogar noch Jonas David einfach nur nach vorne schlägt, damit der Ball nicht durchkullert. Und plötzlich landet der Ball auf Umwegen bei Kittel, der es super schlau macht, durchgeht, guten Sprint anzieht, den Ball antizipiert, durchkommt, die Flanke schlägt. Und du hast es super gesagt, wenn es Medic nicht selber ins Tor macht oder versucht, ihn wegzublocken, dann macht Königsdörfer den zu fast 100%.
Hätte ich auch gesorgt, ja. Der sah auch da echt frei aus.
Der war komplett blanko. Oder, ja. man muss dann halt riskieren. Ich weiß nicht, wer hinter ihm stand. Ich gucke es mir gerade parallel mal an. Wenn da sonst die Blutgrätsche von hinten kommt, dann hast du halt den Elfmeter, kannst du es vielleicht noch retten. Aber ja, also es ist sehr wahrscheinlich ein Tor. So oder so.
Ja, spätestens da dachte man dann aber. HSV-Seite, geil. 4-2, 2 Tore Vorsprung.
Ding ist durch, 10-0 zu spielen. Dann kann man halt aber die Ecke. Hartl-Ecke, ja. Irvine hebt wieder ab. Air Jackson Irvine.
Ja, und du siehst schon.
Exit to Paradise again.
Ja, ja, und ich finde es immer ganz geil irgendwie, wenn du im Stadion bist. Es gibt so Tore, du siehst einfach schon, oh, die Flanke ist ganz gefährlich. Dann wirklich, Ball geht an den Kopf und nur von der Flugbahn her, du siehst schon, scheiße. Das wird ganz, ganz gefährlich. Und das bei dem Kopfball, fand ich, war das halt eben auch so. Irvine geht da fast unbedrängt hoch und kann dann da einschieben. Und was da halt auch einfach so krass ist, irgendwie 1:20 nach der vermeintlichen Entscheidung bist du auf einmal wieder zurück und hast ja dann immer noch 10 Minuten, wo du wieder Gas geben kannst. Ja, also es war schon, passte zu diesem verrückten Spiel einfach.
Beim 4:2 dachten wir auch schon, okay, das Ding ist jetzt irgendwie durch. Auf einmal, kurz darauf später, kam halt Irvine wieder mit dem Kopfball und wir flippen wieder alle aus. Also okay, komm, wir haben 10 Minuten, lass das Ding nochmal Gas geben. Dann, also in den letzten 10 Minuten, es war schon viel hin und her, ne? Also es war nochmal ein offenes Spiel. Klar, ihr hattet zwar die Führung, ihr wart im Vorteil, aber so, dann ging's, also
du hast, war halt, ich finde, man hat es ein bisschen gemerkt, so, also diese letzte Schlussoffensive, also Pauli hat es danach nicht mehr geschafft, diesen Druck, den sie vorher hatten, weiter aufrechtzuerhalten. Also es war nicht so, dass Pauli danach noch Chance um Chance hatte. Es gab noch so 1-2 Abschlüsse. Aber ansonsten hat Hamburg da so eigentlich ganz gut dann die Angriffe stoppen können. Was ich noch eigentlich recht beachtlich finde, dass es gab ja noch 2 Wechsel dann auf unserer Seite. Den einen in der 95. den will ich jetzt mal außen vor lassen. Aber Ansi Suhun ist ins Spiel gekommen für Sonny Kittel. Und du hast da ja einfach gezeigt, dass wieder diese Tim Walter-Linie, du vertraust einfach deinen jungen Leuten, nimmst mit Kittel eigentlich einen erfahrenen Altspieler raus, der für so eine Spiele nochmal abdrehen, zur Eckfahne gehen, eine Ecke rausholen, nimmst du raus und bringst Ansi rein, der ja nach seiner Verletzung ja wieder sehr, sehr gut ins Team zurückgestoßen ist. Und Ansi hatte wirklich 2-3 Aktionen mit Dribblings, wo er einfach nur einen Foul gezogen hat, einfach um Zeit von der Uhr zu nehmen, was den Wechsel schon eigentlich, hat sich einfach schon ausgezahlt.
Gelohnt, ja, vor allem mit dieser Giftigkeit, dieser Ekeligkeit. Ich finde, er ist einer der wenigen Jungs beim HSV, wo du so richtig merkst, boah, der tritt auch mal, wenn es sein muss. Also das ist so ein richtiger Drecksack. Der geht auch sofort zum Schiri und beschwert sich, der schubst auch mal den Gegenspieler. Also so eine richtige Drecksau. Das ist halt eigentlich echt sehr, sehr geil bei ihm. Und deswegen für mich auch ein Wechsel, wo ich sage, super.
Ja, so, ne, und wir hatten das auch vorhin kurz angesprochen. Es ist halt Derby. Du musst halt auch mal, wenn es halt auch mal eng ist, wirklich auch mal reingehen.
Ja, nur weil sie rote Karte riskieren, wenn du was damit retten kannst.
Also, wenn du das irgendwas rettest, Zeit von der Uhr nimmst, aber noch rot kriegst, aber Derby-Sieger bist und du dann am Ende noch gefeiert wirst von deinen Fans. Ich meine, okay, rot geschenkt, dann. Ja. Ich glaube, das ist im Endeffekt auch egal dann.
Ja.
Ja, dann, wie gesagt, diesen allerletzten, also Nachspielzeit und ist halt so, wie es ist. Wenn eine Mannschaft führt, dass man ein bisschen Zeit schindet, das ist normal so, deswegen will ich das jetzt unkommentiert lassen und dann rüberspringen, das macht jeder. Das machen wir ja auch so, das macht jeder. Ich fand's halt, und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich fand's, einmal ist mir aufgefallen, ich dachte, wenn wir einen Einwurf hatten, und man schnell rausgehen wollte zum Einwerfen, dass dann der Balljunge den Ball reingeschmissen hat. ja. Einmal habe ich gesagt, okay, kann ja mal vorkommen. Aber dass es wieder 2-3 Mal vorkam, war schon, ey, Digga.
Es ist ja das erste Mal.
Balljunge auch Derby-Sieger.
Das ist ja das erste Mal passiert. Da stand es ja, glaube ich, noch. Ich weiß gar nicht, ob es da 3-2 schon stand. Aber das war ja da einmal so. Das war ja danach so, was, ich sag mal, bei uns so ein bisschen kursiert ist. Medic war ja derjenige, der dann so ein bisschen den Balljungen draußen angeschrien hatte und irgendwie 5 Minuten später hat er das Eigentor gemacht, so ein bisschen so, und danach war so der O-Ton so ein bisschen, ja, ne, Karma hat das geregelt, aber wie du schon sagst, es gab danach auch in der Nachspielzeit auch nochmal so 2-3 Mal eine Aktion an unterschiedlichen Stellen, aber es war jetzt nicht immer nur der gleiche, wo der Ball unverhältnismäßig lange draußen war. Es war auch, gab auch eine Aktion, wo ihr einen Abstoß machen wolltet und auf einmal war gar kein Ball da und auf einmal waren 2 Bälle da. So, und dann muss wieder einer rausrennen und einen rausschießen. Ist halt auch so eine Sache, wenn das jetzt uns betroffen hätte, wäre ich da auch durch die Decke gegangen, weil sowas ist halt einfach.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt so in der Form noch nie erlebt. Dass man mal vorkommt. Einmal kann ja mal vorkommen. Du schmeißt ihn irgendwie rein und der ist dann irgendwie nach links und dann ist er irgendwie nach rechts, dann kann es ja mal vorkommen. Aber das ist so 3-4 Mal vorkommen, weil so, und einmal will Nicola Vassi einen Abschluss machen, weil man ist keinen Ball da. Ich sag, warte mal. Also das habe ich in der Form noch nie erlebt.
Ja, wobei, man muss ja sagen, die Rolle des Balljungen oder wer auch immer denn da steht,
den Ball zu geben.
Auch, Ja, am Ende sagt es genau das, wobei ich weiß nicht, ob wir den Ausschnitt kennen von dem Spiel von Tottenham, wo der Balljunge den Ball so schnell einwirft, also wirft zum Spieler, dass aus
Genau.
dem Einwurf tatsächlich
Ja,
sofort ein
ich erinnere
Tor
mich.
resultiert.
Ja.
Wo
Das ist dann
Mourinho sich
wiederum
doch
geil.
selber dann noch persönlich bei ihm bedankt.
Ja, und
Und
er war doch auch nett
der
zurückgegangen,
dann
oder?
beim Mannschaftsessen dann mit dem Tisch saß dann.
Genau, richtig
Genau.
geil. Sowas sind halt Geschichten, die man gerne hört, aber sowas, ihr habt es schon gerade gesagt, irgendwie Ball reinwerfen, irgendwie zwei Bälle reinwerfen. Bei so einem Derby andere Regeln, aber grundsätzlich, muss nicht sein.
Nee, sowas finde ich schon, ich weiß es, wir hatten das mal auch gegen uns, ich glaube, da war das, es war im, ich weiß gar nicht, ob das im Pokal mal war, aber ich war, glaube ich, irgendein Spiel gegen, ja, ich weiß nicht, ob es gegen Freiburg war, ist ja auch egal. Und da wurde mal von der Trainerbank ein zweiter Ball halt absichtlich aufs Spielfeld geschossen. Konnte nicht
Das
zu
ist auch
Ende gespielt
frech.
werden.
Ja, das ist scheiße, sowas.
Und sowas ist halt scheiße, so, weil, ja, das bringt halt so unnötige Schärfe rein, so, und das, ja, ist halt scheiße.
Das hatte ich auch im letzten Mal gesehen, vor ein paar Wochen in der Niederlande, in der ersten Liga oder so. Da ist der Torwart zu Seiten aus, hat er den Ball noch irgendwie rausgegrätscht, hat den Ball noch dann parallel genommen, wieder reingeschmissen, damit der andere nicht den schnellen
Ja.
Einwurf einführen konnte, da, weil das Tor leer war.
Ja.
Das,
War
ey,
es
das ist.
Ellenreuter, glaube ich sogar? Oder
Da
es war
fragst du
ein
mich
deutscher
was.
Torhüter?
Da
Glaube, es war ein
fragst du mich.
Ellenreuter.
Ja, das kann sogar gut sein. Das Video gibt es schon noch irgendwo. Also,
Ja.
wer interessiert es, immer mal nachschauen. Okay, also, das Spiel ist jetzt durch. Was ich dann noch fragen wollte, ist das eigentlich immer so, also, ist es immer so, dass man bei euch nach dem Spiel das Gefühl hat, dass man ist auf einem Coldplay-Konzert?
Nee, aber die, ich sag mal so, es hat die Solarpanels haben gefehlt, sonst wäre es Coldplay gewesen. Nein. Nee, tatsächlich muss ich sagen, das ist, glaube ich, erst einmal im Winter damals vorgekommen, gegen Sandhausen danach, so zum Übergang, so Weihnachtsstimmung, da passt das ja auch.
Ja.
Aber irgendwie hat es sehr, sehr schön gepasst. Für euch vielleicht nicht so Gänsehautstimmung, aber bei unserer Seite umso mehr. Es war wirklich schön. Lichter aus, blaues Licht, LSD-Trip habe ich gelesen in verschiedenen Newsportalen. Das hat eigentlich ganz gut getroffen. Es war sehr, sehr schöne Atmosphäre dann tatsächlich auf unserer Seite. Und allgemein, das muss man ja auch nochmal sagen, war das wirklich ein Spiel, wo von beiden Fanlagern echt, abgesehen vom Pyrokram, den ich auch persönlich sehr, sehr geil finde, war das stimmungstechnisch schon sehr, sehr geil. Wieder gute Werbung für die zweite Bundesliga und gute Werbung für diese großartige Stadt.
Wie
Ich
du
weiß.
meintest, gute Werbung für die zweite Liga, das heißt, ihr wollt bleiben oder was?
Nee, aber andere müssen ja bleiben.
Müssen.
Oder andere müssen kommen.
Wenn wir ja nächstes Jahr nicht da sind, soll die Liga ja trotzdem noch aktiv sein.
Ja, also mal gucken. Ja.
Ich muss aber, ich will noch eine Sache zu
Ja.
dieser Lichtgeschichte sagen. Also es war irgendwie, ich weiß nicht, spontan geplant, wie dem auch sei, gab es so in der Form auch noch nicht. War jetzt auch alles, ja, hat jetzt so in den Rahmen gepasst. Ich hoffe aber jetzt, dass das nicht irgendwie zur Regel wird, weil wir haben ja jetzt auch im Zuge der Stadionmodernisierung auch neue Flutlichtanlage etc. bekommen. Ich hoffe nicht, dass wir uns da bald in die Teams der Lichtshows mit eingliedern, wie
Aber
es
bloß
irgendwie
nicht.
in Wolfsburg gemacht wird, weil oder auch in München mittlerweile, in Leipzig, das können sie dann schön lassen. Also
Nee, das war jetzt einmal geil, weil es halt das Derby war und
ja,
irgendwie das schöne Stimmung und blaues Licht und irgendwie alle euphorisch. Das ist geil, aber wie du schon sagst, bitte keine Lichtshow.
aber ich fühle den Punkt mit dem Coldplay-Konzert, wo dann auch die Leute ihre Handy-Taschenlampen da angemacht haben und so. Es war schon ein bisschen, ja.
Sah schön aus, war aber heavy.
Im Großen und Ganzen, ja gut, was kann man zum Spiel sagen? Ihr habt das Derby gewonnen. Ihr habt den Doppelschlag genutzt nach der Pause. Also da waren wir noch nicht ganz da. Wir haben nie aufgegeben. Am nächsten Tag war ich ja auch noch, also am Samstag war ich auch noch unterwegs bei uns im Viertel und habe noch einige Leute getroffen aus der aktiven Fanszene. Und dann kamen wir halt zu dem Schluss, dass wir der Mannschaft nichts vorwerfen können und dass wir uns selbst nichts vorwerfen können. Klar, wurde mal gepennt in der zweiten Halbzeit, kurz paar Minuten, aber im Großen und Ganzen war das eine super Leistung. Du hast zwar die kurz 10 Minuten kurz verpennt, der zweite Netz, aber du hättest aber auch, als Elias Hart reinkam, 2 Tore nachlegen können. Also es hätte auch, keine Ahnung, 5-5 ausgehen können, weißt du?
Ja,
Und
ich
dann
glaube.
kannst du halt niemandem was vorwerfen.
Nee, und
Und
du kannst auch nicht immer, also gerade wenn man, ne, in diesen sagt, so, was kann man sich vorwerfen? Du hast zwei der besten Teams, du kannst halt nicht immer alles verteidigen, so. Es hat seinen Grund, warum beide da oben sind. Von dem her absolut okay. Und ich weiß gar nicht so, wenn man jetzt so mal vielleicht nicht auf die Zahlen guckt, weil wäre jetzt keine deutliche Sprache, aber die geben nochmal ein anderes Bild ab. Aber ich fand so, wenn man es jetzt das Spiel im Nachgang nochmal sich so ein bisschen Revue passieren lässt, glaube ich, kannst du dich auch nicht beschweren, wenn das am Ende des Tages irgendwie unentschieden ausgeht. weil halt eben beide Mannschaften haben gute Phasen gehabt. Pauli hat einfach ein bisschen die in der ersten Halbzeit das nicht nutzen können, dass sie mehr vom Spiel hatten. Auf der anderen Seite haben wir halt unsere mental nach der Halbzeit waren wir einfach da und so hat jeder seine starken und schwachen Phasen gehabt. So deswegen, ich tue mich da wirklich schwer zu sagen, irgendwie, dass es jetzt der Sieg irgendwie übelst verdient gewesen ist.
Unterschreibe ich.
Ja, und das war der Spieltag. Also das Ding ist jetzt abgehakt so. Also ist jetzt verloren. Spiel war trotzdem geil. Und hatten dann trotzdem, und dazu muss man auch sagen, so vom Gespräch noch gestern, was ich mit einigen führen konnte, so man war erleichtert, dass es vom Tisch ist.
Ja, gehen wir, glaube ich, auch mit. Man kann, glaube ich, in der Summe sagen, dass der HSV das hoffentlich als Energizer nutzen kann, um dann tatsächlich endlich mal hochzugehen dieses Jahr.
Who knows? Heidenheim ist dagegen.
Heidenheim ist dagegen, bestimmt. Aber in der Summe ist es, glaube ich, ein Spiel, das super, super viel Selbstbewusstsein freischaufeln kann. Weil so ein Spiel, da geht es immer nie darum, wie gewinnst du das Spiel, da geht es nur darum, dass du das Spiel gewinnst. Am Ende des Tages sind die Mittel da fast egal. Wenn die 3 Punkte da dann auf dein Konto gehen, das ist immer geil. Und ich glaube, alle HSV hoffen an der Stelle einfach, dass der Energizer kommt, dass das das Spiel ist, das dich da oben stabilisiert, weil sogar noch auf den zweiten schiebt oder der dritte, den hast du jetzt ja relativ sicher, dass du den dann zumindest stabilisierst und hältst und in der Relegation dann hoffentlich das Team, das es auf der anderen Seite eigentlich gar nicht so sehr verdient hat, dass du das dann endlich mal schlägst.
Wir sind jetzt hier beim Ende. Ich habe nächstes Mal auf dem Zettel. Habe ich irgendwas vergessen, was wir noch ansprechen, also was man kurz erwähnen könnte noch zum vorgestrigen Spieltag? Oder ist alles gesagt?
Alles gesagt.
Alles gesagt, Jakob?
Ich glaube wirklich, dass wir alles zum Besten gegeben haben, was das Spiel hergegeben hat. Ja. Ich freue mich auf heute 0 Uhr, wenn nochmal die langen Highlights bei der Sportschau veröffentlicht werden. Das ist immer ganz geil.
Vielleicht kommt dann die Hand, das Handspiel in der 90.
Ja, genau, das Mysterium. War ein geiles Fußballspiel. Wir freuen uns auf die letzten 5 Spieltage.
Ja, weil die Zeit ist sehr vorangeschritten, aber bitte verzeiht mir, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist halt, ich meine, wir hatten ein Stadtderby, es gab viel zu bereden, auf und neben dem Platz, wir haben 7 Tore,
Es war ja auch kein Derby wie sonst, muss man
ja auch sagen. Ja, das war speziell vorgestern.
Oft wird das hochgepusht und dann irgendwie passiert nichts, irgendwie spielt es irgendwie 1-1, 0-0 oder sowas, haben wir auch alles schon gehabt. Aber das Ding war ja wirklich von vorne bis hinten einfach nur spektakulär.
Okay, Jan, Jakob, ich bedanke mich für das Gespräch. Es war echt mega cool mit euch.
Vielleicht nochmal angemerkt, ich weiß gar nicht, was ich es neulich schon mal gesagt habe. Ich finde ein sehr geiles Format und habe ich so noch nie erlebt irgendwie so, dass man sich davor und danach hinsetzt mit jeweils Leuten von einer anderen Partei immer. Finde ich sehr, eine sehr geile Idee, ein geiles Format so. Sehr nice.
Super. Vielen, vielen Dank. Euch ein schönes Restwochenende, einen schönen Abend noch und wir bleiben in Kontakt. Wir sprechen uns noch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche und wir sehen uns wieder am Samstag. Ciao, ciao.
Lass den Kopf nie hängen, du auf dem Rasen und wir auf den Rängen. Gemeinsam sind wir stark, sie brechen uns nie und jetzt alle zusammen, so lang wie noch nie.